So, jetzt sind alle wach, ne? Wahrscheinlich wissen nicht alle von euch, dass wir unsere Predigt jeden Sonntag aufnehmen und auf unsere Website hochladen, damit Leute, die den Gottesdienst verpassen, es auch nachhören können. Und ich möchte ganz kurz zum Anfang der Predigt ein Wort an die Zuhörer richten, die das eventuell nachhören. Und einfach mal sagen, macht jetzt Pause und lest erstmal den Predigttext. Es gibt einen Grund, warum wir ihn heute erstmal im Vorhinein schon gehört haben. Ich werde in meiner Predigt nicht nochmal den ganzen Text lesen, sondern immer nur auf bestimmte Verse eingehen. Und deswegen ist es natürlich gut, den schon mal vorher gelesen oder gehört zu haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber wenn man jetzt so sonntags mit so einem Abschnitt aus der Bibel irgendwie konfrontiert wird, dann ist es irgendwie doch schön, wenn jemand ein bisschen den Zusammenhang davon nochmal aufzeigt. Zumindest so ganz grob skizziert, falls man auch vielleicht in den letzten Wochen nicht hier war. Genau, und das möchte ich auch mal zu Beginn noch machen. Also, wir fangen mal damit an, ja, wo sind wir? Wir sind im Jesaja-Buch. Wir predigen in den letzten Wochen und auch in den nächsten Wochen immer wieder Ausschnitte davon. Und Jesaja hat circa 750 bis 700, so in dem Zeitrahmen, vor Christus gelebt und hat in dem heutigen Israel ja gepredigt. Und als Prophet hat er von Gott den Auftrag bekommen, den Menschen zu sagen, was gerade so Sache ist. Also und wie es jetzt wahrscheinlich weitergehen wird, wenn die Leute das genau so weitermachen, wie sie es gerade so machen. Wenn es nicht irgendeine drastische Änderung in der Haltung der Leute geschieht, ja, dann wird das und das passieren. Und er hat ziemlich lange gewirkt, er hat fast 40 Jahre lang als Prophet gepredigt, hat die Herrschaft von 4 verschiedenen Königen mitbekommen, mal lief es besser, mal lief es schlechter. Und seine Botschaft, ja, sie wurde in Israel nicht besonders gerne gehört. Sie war auch gerade am Anfang nicht unbedingt so positiv. Nimmt man da zum Beispiel das Kapitel 1, worüber Markus vor ein paar Wochen gepredigt hat, ja, da spricht er ganz klar, das Volk Gottes feiert Gottesdienste, sie loben Gott mit Liedern und beten mit vielen Worten, aber an ihren Händen, ja, da klebt Blut. Sie leben Ungerechtigkeit. Sie setzen sich nicht für die Notleidenden ein. Sie leben wie jeder andere, aber sie reden vom Glauben. Das verurteilt Gott, und zwar hart. Aber er gibt auch Hoffnung. Denn er spricht davon, dass wenn sie nur davon abkehren, also wenn sie erkennen, dass sie auf dem Holzweg sind, ja dann wird Gott ihnen Gnade und Liebe geben. Wenn sie um Vergebung bitten und anders handeln, dann wird er ihnen auch wieder eine neue Chance geben. Gericht und Gnade, Heiligkeit, die verfehlt wird und die Gott schenken möchte, das Unrecht der Welt und die Gerechtigkeit Gottes, das sind so die großen Themen bei Jesaja. Und in den ersten Kapiteln spricht Gott ja das Urteil über seine eigenen Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, aber es trotzdem nicht besser machen. Und er spricht die Konsequenz davon. Er sagt, hey, sie werden jetzt, andere Völker werden kommen und euch einnehmen. Nur ein kleiner Teil wird bestehen. Ja, ich werde noch welche überleben lassen und ich will halt was Neues schaffen. Ich möchte ja weitermachen mit euch. Und auf Kapitel 13 geht es dann noch ein bisschen in eine andere Richtung, die Botschaft. Ja, da redet er dann zu den anderen Völkern. Und dann sagt er, ja, auch wenn ich euch jetzt nutze als Mittel meiner Gerechtigkeit, glaubt mir, ihr werdet genauso vor diesem Urteil stehen. Auch sie müssen für ihr Verhalten gerade stehen und nacheinander richtet sich Gott durch Jesaja an alle anderen Länder. Bis er zum Kapitel 24 kommt, jetzt in so ein Abschnitt 24 bis 27, und da redet er über wieder was anderes. Und da sind wir heute mit unserem Predigttext. Und im Kapitel 25, habt ihr vielleicht vorhin wahrgenommen, da wird uns ein Königreich beschrieben. Und ich muss echt ehrlich sagen, dieses Königreich und dieses Friedensreich klingt unglaublich. das klingt wunderbar. Das ist so, lass mich sofort dahin gehen. Ich möchte nochmal die Verse 3 bis 9 lesen. Und ich möchte, dass ihr euch das mal kurz vorstellt, was da beschrieben wird. Deshalb ehrt dich ein mächtiges Volk. Städte gewaltiger Nationen fürchten dich. Für die Armen bist du eine Zuflucht, den Elenden in Bedrängnis eine Festung, Schutz im starken Regen und Schattenspender in der sengenden Hitze. Denn die Vorgehensweise der Tyrannen war wie ein gewaltiger, eisiger Hagelsturm. So wie die Steppe unter der sengenden Hitze verstummt, bringst du das laute Getöse ausländischer Völker zum Schweigen. Du dämpfst das Triumphgeschrei der Tyrannen wie der Schatten einer Wolke die Hitze. In Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein großes Fest für alle Völker ausrichten. Es wird köstliches Essen geben, fette Speisen und leckere Wein, Markspeisen und erlesene Weine. Er wird dann auf diesem Berg die Binde, die das Gesicht aller Völker verhüllte, abnehmen und die Decke, über den Völkern ausgebreitet war, wegziehen. Den Tod wird er für immer beseitigen. Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und die Schande, die seinem Volk angetan wurde, überall auf der Erde wegnehmen. Dies hat der Herr ja versprochen. Dann wird das Volk sagen, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir gewartet und er hat uns gerettet. Dies ist der Herr, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Wir wollen uns freuen und jubeln, weil er uns rettet. Ein Leben ohne Tod. Ein Leben ohne Tränen. Ein Leben ohne Scham und Schande. Ein Leben im Überfluss, wo ein Festmahl ausgebreitet wird. Ja, ein Leben in Gemeinschaft und Frieden, wo alle Länder zusammenkommen. Ein Leben ohne Unterdrückung, ohne Tyrannei, ohne Betrug. Ja, ein Leben im Licht. Also, seien wir mal ganz ehrlich, das ist doch etwas, was wir uns alle wünschen. Ist das nicht so ein innerlicher Wunsch oder auch etwas, wovon die Welt immer wieder spricht? Der Traum? Weltfrieden? Innerlicher Frieden? Kein Streben mehr nach Erfüllung, die doch irgendwie nicht ganz erreichbar ist. Kein Schielen auf den Nachbarn, dem es doch immer besser geht als einem selber. Keine Ängste um die Zukunft. Ja, wird das Geld reichen? Was ist, wenn das Auto wieder in die Werkstatt muss? Ja, was ist, wenn ich krank werde? Keine Sorge mehr darum, ob man genug ist, ob man alles erreicht, was man will oder denkt, dass man muss. Keine Furcht, was aus einem wird, wenn die Welt so weitermacht, wie sie ja momentan läuft. Wirklicher Friede. Und ich glaube nicht, dass es irgendjemand hier gibt, mich natürlich eingeschlossen, der sich so eine Welt nicht auf irgendeiner Ebene wünscht. Es klingt herrlich, es klingt wunderbar. Aber es klingt doch auch irgendwie wie ein Traum, oder? Glauben wir wirklich, dass es so eine Welt irgendwann geben wird? Die Bibel sagt uns hier ganz klar, ja, es wird sie geben. Ein allumfassender Friede, ein Leben ohne Leid und vor allem ohne Tod ist eine Realität, die eines Tages sein wird. Und das wirft dann zwei Fragen auf. Erstens, wie wird das passieren und zweitens, wer wird dabei sein? Und die Antwort finden wir verstreut im Kapitel 26. Und ich möchte euch hier zwei Personengruppen vorstellen und ich nenne sie mal die Unabhängigen und die Abhängigen. Und ich habe euch zwei Figuren mitgebracht, einfach damit ihr auch ein bisschen was Visuelles habt. Wir haben hier einen Krieger aus irgendeinem Fantasy-Drama, ich weiß es nicht ganz genau. Das ist jetzt ein Symbol für den Unabhängigen, voller Stärke und Kraft. Die Proportionen stimmen nicht so ganz, aber es war gar nicht so einfach, was zu finden. Hier haben wir jetzt mal den Abhängigen. Es sollte nicht so unterschiedlich sein, aber hatte nichts anderes. Genau. Aber wir fangen mal mit dem Unabhängigen an. Ihr könnt euch jetzt selber mal überlegen, welcher Personengruppe ihr lieber zugehören würdet. Ich weiß, welche Eigenschaft mich mehr anspricht, persönlich. Aber vielleicht verändert ja auch diese Predigt ja auch etwas bei eurem Blickwinkel. Das hat es bei mir getan, als ich es im Vorbereiten war. Also, der Unabhängige. Sind wir das nicht alle gerne? Unabhängig? frei zu tun und zu lassen, was wir wollen. Ja, ist es nicht das besondere Gefühl der Freiheit, gerade bei Heranwachsenden, wenn man halt so den Führerschein hat, vielleicht sogar das eigene erste Auto und man kann einfach los, man ist unabhängig. Ja, wir finden es wunderbar, wenn uns niemand sagt, was wir zu tun haben. Wenn wir die Freiheit haben, selbst zu entscheiden und zu handeln und nicht mehr abhängig zu sein. Sein erstes Geld verdienen, in der ersten eigenen Wohnung leben, den Abschluss schaffen, seine Ausbildung beenden, nicht mehr von den Eltern oder von dem Staat abhängig sein. Sein eigenes Glück schaffen und sein eigenes Königreich bauen. Und ich will jetzt nichts dagegen sagen, das sind wunderbare Dinge erstmal. Die sind auch notwendig im Erwachsenwerden, ja, in zum gewissen Grad Unabhängigkeit zu erarbeiten und zu haben. Aber es ist auch der gleiche Drang nach Unabhängigkeit, der uns dazu verleitet, ja, dieses Friedensreich, was wir beschrieben bekommen haben, selbst schaffen zu wollen. Weltfrieden, das Wohl aller, das Aufhalten des Todes und das Hindern des Leides. Das sind Ziele, die alle auf der Welt irgendwie haben und viele gehen es auf ihre Art und Weise an. Wenn ich mich nur genug bemühe, nach meinen Zielen strebe, mich entsprechend investiere, der eine mehr in das eine und der andere ins andere, dann kann ich zumindest meine Welt so schaffen, wie es ohne Probleme, ja voller Glück für mich ist. Und manche haben vielleicht auch noch einen Blick nach außen und sagen, ja, und wir wollen die Welt retten durch Umweltinitiativen oder die Not aller lindern durch Hilfsprojekte. Und andere versuchen es auf der politischen Ebene, wiederum andere rufen die Botschaft des Friedens für alle Menschen in Lieder und Kunst in die Welt hinaus. Ist es nicht so, dass wenn doch nur genug Leute wirklich danach streben würden, wir doch endlich eine bessere Welt hätten? Wir bauen unsere Reiche, unsere kleinen Welten und denken ja auch manchmal, ja, das funktioniert ja auch. Es scheint doch hinzuhauen. Die Sache ist nur, das ist an sich eine lieb gemeinte Einstellung und Botschaft. Sie ist jedoch zum Scheitern verurteilt. Nicht, weil diese Dinge an sich schlecht wären. Nein, das sind gute Dinge. Wir sollen uns für die Welt einsetzen. Wir sollen uns vor allem füreinander einsetzen. Aber weil wir denken, dass wir das aus uns heraus schaffen können, wird es nicht funktionieren, weil wir denken, dass wir es unabhängig können. Wir haben die Welt nicht gemacht. Wir haben sie in vieler Weise kaputt gemacht, aber wir haben sie nicht gemacht. Und wir können sie aus uns heraus auch nicht reparieren, so sehr wir das gern wollten. Alle unsere Versuche, unsere Projekte, eine wunderbare Welt für alle oder einfach nur für uns selbst zu schaffen, ja, für eine kurze Zeit scheinen sie schön und scheinen zu funktionieren, aber sie bleiben nicht bestehen. Sie halten nicht. Spätestens in der nächsten Generation geht es ja anscheinend doch wieder schief. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal an diesem Punkt warst, wo du genau das erlebt hast. Du hast alles gemacht und getan und dein Königreich gebaut, ja, vielleicht einen guten Job dir gefunden, ein schönes Haus gebaut oder gekauft, eine liebevolle Familie gegründet, einem wunderbaren Hobby nachgegangen. Und es war alles gut, bis es doch nicht so war. Oder es schien alles wunderbar, aber eigentlich war es nicht so. Irgendwo bröckelte es, irgendwo ist da noch eine Unruhe und Unfrieden. Ich kenne das. Und man kann jetzt sagen, das ist doch normal, es läuft halt nicht immer alles rund. Ja, das stimmt. Aber es klingt doch irgendwie wie eine Ausrede, wie wir uns schönreden, wenn unser Ziel, unser Wunsch doch diese Welt ist, diese Welt des Friedens, dieser innerliche Frieden. Aber warum funktioniert es denn nicht? Ja, die Bibel spricht davon, genau wegen unserer Unabhängigkeit. Jeder Versuch, unabhängig von Gott ein Reich aufzubauen, scheitert, weil jeder Versuch, es ohne Gott zu machen, sagt im Prinzip, ja, du Gott, du, der du uns Leben gegeben hast, ja, der du alles gemacht hast, der du der Schöpfer von Himmel und Erde bist, ja, vielleicht stehe ich das nicht ein, aber, ja, dich als Designer dieser Welt, dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht, um diese Welt gut zu haben. Wir lehnen den ab, von dem alles kommt. Und manchmal machen wir das aus Ignoranz. Wir wissen es einfach gar nicht, dass es einen Gott gibt, der uns aus Liebe schuf, der für uns einsteht und der das Sagen hat. Manchmal machen wir es auch aus Misstrauen. Ob dieser Gott gut ist, ob er wirklich ein Friedensreich schicken wird, ja, wie das da in so einem alten Buch da steht. Aber meistens machen wir es aus dem Drang, unabhängig zu sein. Wir wollen keinen Herrn über uns, wir wollen uns nicht an jemand anderen Spielregeln halten. Nein, wir wissen es doch besser, wir wollen all unsere Freiheiten, wollen das machen, worauf wir Lust haben, was uns erfüllt, aber wir wollen trotzdem den Segen, dass alles gut läuft. Also ich glaube, wir haben alle ein sehr großes Autoritätsproblem. Der Unabhängige baut sein eigenes Reich, aber Gott macht klar, das hat keinen Bestand. Denn du baust etwas getrennt von mir. Ja, und am Ende ist es eigentlich nur dein Stolz, der dich daran festhalten lässt. In Jesaja 26, 17 und 18 lesen wir, wie eine Frau in den Wehen, die sich vor Schmerzen windet und schreit, so waren wir in deiner Gegenwart, Herr. Wir waren schwanger und krümmten uns, doch wir gebaren Wind. Wir haben die Welt nicht gerettet, kein Mensch wurde geboren. Egal, was wir taten, es wurde nichts hinzugefügt. Es wurde nichts Anhaltendes, irgendwas, was bleibt, geschaffen. Und Gott schaut da eine Weile zu und hofft, dass wir es von uns aus checken. Dass wir verstehen, dass wir niemals was Vollkommenes schaffen können, dass wir tatsächlich niemals von uns selbst aus vollkommen glücklich und zufrieden, ja, uns selbst machen können. Dass wir niemals von uns aus Weltfrieden schaffen können, auch wenn wir alle zusammenarbeiten. Wir können Schuld, wir können Sünde, wir können Zerstörung nicht loswerden. Aber irgendwann zieht Gott halt auch einen Schlussstrich. Gott kommt und baut halt sein Reich. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn er kommt und alles neu macht, dann werden alle anderen Reiche zerfallen. Ja, sie werden einfach im Angesicht Gottes zertrümmern. Also sie werden keinen Bestand haben. Und das ist das, was wir in Vers 2, Kapitel 25, 2 lesen. Du hast die Stadt in Trümmern gelegt. Von der Festung bleibt nur Schutt. Der Palast unserer Besatzungsmacht ist verschwunden. Es gibt da nichts mehr, was an eine Weltstadt erinnern könnte. Was dort einmal stand, wird niemals wieder erbaut werden. Und auch in 26, Vers 5. Er demütigt die Hochmütigen und hat die hochaufragende Stadt hinabgestürzt. Er macht sie dem Erdboden gleich und trat sie in den Staub. Und wir müssen wissen, das macht Gott nicht, weil er böse ist. Nein, er will uns ja Gutes. Er will uns ja ein Friedensreich schaffen. Er möchte die Tränen abwischen, den Tod hinwegnehmen, das Leid beenden, ein Festmahl für alle herrichten. Ja, er möchte alle Völker in Frieden zusammenführen. Das steht da ganz klar in Kapitel 25 beschrieben und auch in anderen Stellen in der Bibel. Aber er wird es halt nicht tun mit denen, die halt nichts mit ihm zu tun haben wollen. Irgendjemand hat zu mir mal gesagt, Gott ist ein Gentleman. Er drängt sich dir nicht auf. Wenn du nicht mit ihm zu tun haben willst, dann lässt er dich halt auch. Solange wir unser eigener Lebensweg, solange der uns wichtiger ist, als einzugestehen, dass Gott Gott ist, werden wir keinen Anteil an dem Friedensreich Gottes haben. Und das klingt jetzt ziemlich hart. Aber was wäre Gott für ein Gott, wenn er sagen würde, es ist egal, was ihr tut, am Ende mache ich sowieso für alle schön. Und es ist völlig egal, ob ihr mich euer Leben lang ablehnt, meine Botschaft ins Lächerliche zieht, mein Wort verbrennt, meinen Namen für alles hernimmt, nur nicht, um mit mir zu reden. Es ist egal, ob ihr das missachtet, was ich für euer Leben eigentlich gedacht habe. Es ist egal, ob ihr lügt, selbstsüchtig seid, euren eigenen Vorteil im Auge habt. Ja, ob ihr lieblos mit anderen umgeht, ob ihr alle Grenzen überschreitet. Es ist völlig egal, weil am Ende, ja, da schenke ich euch alle das Friedensreich. Was wäre das für ein Gott, der keine Gerechtigkeit aufrichtet, der mir nicht auch mal ins Angesicht sagt, hey, dass ich Mist baue? In Kapitel 26, Vers 10 steht, erfährt dagegen ein böser Gnade, lernt er daraus nichts. Er lernt daraus nicht, was Gerechtigkeit ist. Er wird selbst in einem Land, in dem Gerechtigkeit zählt, weiterhin Unrecht tun und die Herrlichkeit des Herrn verachten. Gott ist liebend und er ist gut und er nimmt jeden wirklich so an, wie er ist, aber er ist auch gerecht und deshalb straft er das Unrecht. Nicht, weil ihm Strafen viel Spaß macht, sondern damit wir verstehen, dass es nicht gut ist, dass es kein Leben bringt. Und Gott wartet mit seinem Friedensreich, ja, deshalb, weil er uns nicht zerstören will, sondern er will, dass wir verstehen, dass alles von ihm kommt und nur mit ihm möglich ist. Er möchte, dass wir zu ihm umkehren. Und ich weiß, umkehren ist so ein richtig schön kirchlicher Begriff, aber es heißt eigentlich nichts anderes wie, wenn euer Navi euch das sagt, bitte umkehren. Das heißt, ihr seid auf dem falschen Weg unterwegs, bitte fahrt wieder zurück, fahrt in die andere Richtung. Und so wünscht sich Gott, dass wir erkennen, hey, mit unseren eigenen Plänen, unseren eigenen Versuchen, das Friedensreich zu bauen, ja, da sind wir auf dem Holzweg und wir müssen uns zurückkehren zu ihm. Wir brauchen Gottes Gnade, seine Weisung und sein Wesen. Ja, Umkehr, einen neuen Weg einschlagen, einen Weg mit Gott, nicht unabhängig von ihm, sondern abhängig. Kommen wir also zur zweiten Gruppe, zu den Abhängigen. Und ich weiß, normalerweise ist das ein recht negativer Begriff. Wer will schon abhängig sein von irgendetwas? Eigentlich versuchen wir immer, aus dem Abhängigkeitsstatus irgendwie rauszukommen. Wir sehen es im besten Fall als nervig. Naja, ich bin abhängig davon, jetzt bin ich bei einem Veranstaltungsbesuch, bin, wann der Fahrer halt fahren will, muss ich mich halt nach dem richten. Ja, oder im schlimmsten Fall ist Abhängigkeit auch etwas, was Zerstörung und Tod bringt, wie bei Alkohol oder Drogen. Doch in gewisser Weise sind wir alle von Dingen abhängig. Und das ist erstmal gar nicht so schlimm, sondern ziemlich menschlich. Wir sind abhängig von Sauerstoff. Ohne gibt es uns nicht mehr lange. Wir sind abhängig von Essen und Trinken. Unser Körper braucht Wasser und Nährstoffe. Wir sind abhängig von Schlaf. Wenn wir darauf verzichten, läuft das nicht gut. Ich glaube, da kommt so Halluzinationen und sonstige Sachen. Also, wir sind an sich sehr abhängige Wesen. Warum? Ja, weil wir so geschaffen sind und das ist gut. Wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen Schlaf, ja, und wir brauchen Gott. Gott selber ist nämlich das Leben, das wahre und vollkommene Leben. Von ihm kommt alles Leben und außerhalb von ihm gibt es kein Leben. Dass du jetzt gerade lebst und atmest, ist deshalb, weil Gott es dir schenkt. Und ohne Gott, da haben wir kein Leben. Ohne Gott haben die Dinge keinen Bestand. Wir sind also in unserem Dasein völlig abhängig von Gott. Und das sind wir auch dann, wenn wir seine Existenz leugnen. Und diejenigen, die in dem heutigen Bibeltext sich über das Friedensreich Gottes freuen, ja, das sind diejenigen, die diese Abhängigkeit erkennen und anerkennen. Jesaja 26, 3 und 4. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Vers 12. Herr, du wirst uns Frieden schenken, denn all unsere Errungenschaften verdanken wir dir. Vers 15. Du hast dich verherrlicht, Herr. Du hast unsere Völker groß gemacht, unser Volk groß gemacht, ihm Menschen hinzugefügt und die Grenzen des Landes erweitert. Es kommt von ihm. Und wenn du dich mal gefragt hast, worum es im Christentum eigentlich geht, dann findest du die Antwort in diesen Versen reflektiert. Den Frieden, nach dem wir uns alle sehnen, schenkt allein Gott. Alles kommt von ihm, er hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er hat uns gemacht, um uns zu lieben. Doch die Welt wollte und will es immer noch nicht. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt, weil er es besser wusste. Weil er Gott nicht glaubte, dass dieser es wirklich gut mit ihm meint. Ja, weil er dachte, er bekommt es so viel mehr. Und vielleicht sagst du jetzt, ich habe mich doch nie bewusst von Gott abgewandt. Ja, dann frage ich dich, hast du immer ihn in deinem ganzen Leben gedient? Und ist Gott stets der Maßstab für all deine Entscheidungen gewesen? Ist seine Meinung dir immer wichtiger als deine eigene? Ist seine Liebe zu den Menschen das Ideal, wonach du strebst? Also ich kann dir sagen, ich kann dazu nicht Ja sagen. Also nein. Ich weiß, dass mein Herz sich von Gott abgewandt hat, auch wenn ich hier in dieser Kirche groß geworden bin. Ich weiß das, dass es Zeiten gab, wo ich absolut nicht mit Gott zu tun hatte. Wir haben uns von Gott abgewandt und somit auch vom Leben abgeschnitten. Sorry, das ist manchmal etwas ungünstig. Wir haben uns von Gott abgewandt und uns somit vom Leben abgeschnitten. Und die Folge ist der Tod. Und ich meine jetzt nicht den irdischen Tod, den haben wir alle vor uns. Ich meine den ewigen. Die ewige Trennung von Gott, das Abgeschnittensein von der Quelle des Lebens. Also was ist unsere Hoffnung? Ja, unsere Hoffnung ist die Liebe und die Gnade Gottes. Gott sendet seinen Sohn, ja, sich selbst in diese Welt hinein, Jesus Christus. Und er lehrt uns nicht nur was Gemeinschaft mit Gott bedeutet, sondern er stellt diese auch wieder her. Jesus stirbt für uns. Er nimmt die Trennung von Gott auf sich, die wir verdient hätten. Ja, und er trägt diese Schuld für uns. Und in seiner Auferstehung beweist er nicht nur seine Macht über Sünde, Tod und Teufel, er spricht auch diese Gnade in unser Leben hinein. Er spricht dieses neue Leben uns zu, jedem, der dieses Geschenk annimmt. Gott schenkt in Jesus Christus ja jedem Frieden, der sein Vertrauen auf ihn setzt. Und es ist nicht ein Frieden, der bedeutet, dass wir nie mehr irgendwelche schwierigen Situationen hätten oder Probleme. Nein, diese Welt ist gefallen, sie ist kaputt. Es gibt einfach Schwierigkeiten hier. Aber es ist ein Friede, der da einkehrt, wo keine Trennung mehr ist. In Jesus können wir neue Gemeinschaft mit Gott erleben. Es ist ein Friede, der von der Gewissheit kommt, dass wir Vergebung und Gnade empfangen haben und jeden Tag neu empfangen dürfen. Wir müssen die Last unserer Schuld nicht länger tragen. Es ist ein Frieden, der in jedem Sturm anhält, denn es kommt aus dem Wissen, dass Gott sein Wort hält und uns nie verstoßen oder abweisen wird. Wir dürfen immer zu ihm kommen und wissen, dass seine Liebe gilt. Es ist ein Frieden, eine Zuversicht auf eine Zukunft in ewiger Gnade im Himmel an Jesu Seiten. Es ist ein Frieden, weil wir wissen, dass Gott ein ewiger Fels ist und sein Friedensreich kommt. In Jesus Christus haben wir Hoffnung. In ihm wissen wir, dass Weltfriede nicht nur irgendein Traum ist, den dann nie in Erfüllung geht, sondern etwas, das kommt, weil er es schenkt und weil er uns jetzt schon inneren Frieden schenkt. Der Abhängige weiß, dass er diesen Frieden nicht selber schaffen kann. Er weiß, er wird niemals die Welt so verbessern, dass alle glücklich sind. Er weiß auch, dass Gott dies kann und tut und er sich auf ihn verlassen kann. In Jesaja 25,1 stand der Vers: Herr, du bist mein Gott, ich will dich erheben und deinen Namen preisen. Denn du hast unfassbare Dinge, die du vor langer Zeit vorgenommen hast, vollbracht. Darin hast du bewiesen, dass du auf deine Treue wirklich verlassest. Deshalb weiß der Abhängige auch, dass wenn schlimme Dinge geschehen, an wen er sich wenden kann und wo seine Hilfe herkommt. Es war in Kapitel 26, 16 und 17. Herr, wir suchten dich in der Not. Wenn wir deine Strafe ertragen mussten, sprachen wir flehentliche Gebete. Wie jede Frau in den Wehen, die sich vor Schmerzen windet und schreit, so waren wir in deiner Gegenwart, Herr. Wir rufen zu dir unsere Not hinaus. Und Vers 19, doch die Toten, die Gott gehören, werden leben. Sie werden von den Toten auferstehen, die Begrabenen sollen sich erheben und vor Freude singen. Denn dein Tau ist strahlender Tau und die Erde wird ihre Toten herausgeben. Der Abhängige gesteht ein, dass er schuldig ist, dass er mit seinen eigenen Versuchen, die Welt zu schaffen, auf dem Holzweg war. Der Abhängige sehnt sich nach der Gerechtigkeit im vollen Verständnis, dass er selber nicht gerecht ist. Er weiß, dass er nur bestehen kann, weil Jesus Gnädiges und Vergebung geschaffen hat. Verse 8 und 9 in Kapitel 26. Herr, insbesondere erwarten wir, dass du auf dem Weg deiner Gerichte zu uns kommst. Wir sehen uns danach, dass du unsere Erinnerung neu mit dem füllst, was dein Name bedeutet. Nachts verlange ich mit allem, was ich bin, nach dir. Auch mit meinem Geist in meinem Inneren suche ich dich. Denn wenn du kommst, um die Erde zu richten, lernen die Menschen auf der Erde, was Gerechtigkeit ist. Am Ende versteht der Abhängige, dass es Gottes großer Wunsch ist, dass wir von unseren eigenen Wegen umkehren und zu ihm hinkehren. Gott möchte, dass wir erkennen, dass er ist, wer er ist, der Schöpfer der Himmel und Erde, der Herrscher über alle Dinge, die einzige Quelle des Lebens, der Ursprung von Liebe, Gerechtigkeit und Gnade. Und Römer 10, Vers 9 gibt uns die Zuversicht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, wirst du gerettet werden. Wenn du die Abhängigkeit aller Dinge von Gott anerkennst, dann wirst du Ewigkeit, Vergebung und Frieden empfangen. Aber noch viel mehr. Denn wenn ich verstehe, dass alles von Gott kommt und alles in seiner Hand liegt, dann prägt das mein ganzes Leben. Dann lege ich Zukunftsängste ab, ich höre auf, alles selbst vorbeugen zu wollen und zu müssen. Ich kann mit Zuversicht leben, ich kann mit Freude leben, egal was für Kriege ausbrechen oder welche politischen oder moralischen Probleme in dieser Welt sind. Ich weiß, die Zukunft der ganzen Welt liegt in seiner Hand. Es lehrt mich Geduld, denn Gottes Zeitplan ist anders als unser. Es lehrt mich, Probleme nicht als Hürden zu sehen, die sofort weg müssen, sondern als Erinnerungen, mich an Gott auszurichten. Wenn ich meine Abhängigkeit von Gott erkenne, dann beuge ich mich in allen Dingen vor ihm. Dann geht es nicht um mein Können, sondern um sein Wirken. Wenn ich etwas nicht kann, weiß ich, er versorgt. Und wenn ich etwas gut kann, dann danke ich ihm, denn ich weiß, es kommt von ihm. Ich nehme jeden Überfluss in Dankbarkeit und jede Not mit Zuversicht, denn es ist in seiner Hand. Und wenn ich meine Abhängigkeit von Gott immer mehr erkenne, dann priorisiere ich meine Beziehung zu ihm. Es geht allein um ihn und es kommt alles von ihm und ich kann nichts ohne ihn. Warum also lebe ich doch so häufig, als wäre Gott nur etwas, was ich irgendwo noch in den Zeitplan reinbauen muss? Wenn ich meine Abhängigkeit von Gott erkenne, dann räume ich aus, was ihm nicht gefällt. Denn wenn ich checke, dass alles von ihm abhängt, er alles in der Hand hat und er allein meine Rettung, ja mein Leben ist und das schenkt er ja gerne, dann will ich nichts mehr in meinem Leben haben, was meine Beziehung zu ihm stört oder ihn enttäuscht. Meine Abhängigkeit von Gott, ja die Abhängigkeit der ganzen Welt von Gott, sie führt mich auf die Knie. Ich bete. Ich bete mehr, als ich rede, plane oder arbeite. Ich bete, weil ich weiß, dass alles aus seiner Hand kommt. Also die Abhängigkeit verändert alles. Und die Botschaft von Jesaja 25 und 26 ist an sich sehr einfach. Es gibt ein wunderbares Friedensreich. Es gibt Weltfrieden, es gibt innerlichen Frieden. Ja, es wird, was Gott schenken möchte. Und wir wissen durchs Neue Testament, dass diese bereits in Jesus seinen Anfang hat. Wer unabhängig von Gott versucht, ein Reich zu bauen, wird fallen. Wer Jesus Vergebung ablehnt, der wird das Friedensreich nicht erleben. Wer sich aber in die Abhängigkeit Gottes stellt, wird die Herrlichkeit Gottes erleben und wird mit dem Volk Israel jubeln dürfen. Dies ist unser Gott. Auf ihn haben wir gewartet und er hat uns gerettet. Dies ist der Herr, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Wir wollen uns freuen und jubeln, weil er uns rettet. Die Entscheidung, ja, ist in unserer Hand. Wollen wir einer der Unabhängigen sein? Oder wollen wir in die Abhängigkeit Gottes treten? Amen.